Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Konfliktfrei. Mein Name ist Cornelia Dröge, genannt Körber. Ich bin Betriebswirtin und Mediatorin. Heute möchte ich dir beispielhaft erklären, wie man damit umgehen könnte, wenn es Ärger im Team gibt. Also stell dir vor, du bist Vorgesetzter und Teamleiter und merkst, dass die Mitarbeiter und die Kolleginnen und Kollegen untereinander keine gute Stimmung mehr haben und es ist irgendwie zu Missstimmung gekommen. Und aber irgendwie äußert sich auch keiner so klar oder du fragst mal die Person einzeln, ob es da irgendwas gibt und stellst für dich einfach fest, da ist es nicht klar, jeder schiebt sich so ein bisschen die Schuld zu, weil die hat und der hat. Und du merkst, es bringt nichts, aber du musst diesen Konflikt auflösen, weil die Stimmung immer schlechter wird und das drückt definitiv auf die Arbeitsergebnisse und auf die Zusammenarbeit. Okay, Problem erkannt, es gibt einen Konflikt im Team. Aber wie gehst du jetzt damit um? Da du der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte bist, würde ich zum einen empfehlen, dass es durch eine neutrale Person erfolgt. Oder aber, wenn das Vertrauen entsprechend groß ist und du selber nicht Teil des Konfliktes bist, kannst du das natürlich auch selbst versuchen, ne? Und da würde ich dir folgendes Vorgehen einmal vorschlagen. Als erstes stelle doch mal fest, wer hat hier eigentlich mit wem einen Konflikt? Das kann man sich wunderschön aufmalen, einfach als Strichmännchen oder als kleine Xe für die Person. Und dann guck mal wirklich ganz genau, wer hat mit wem einen Konflikt? Einfach über die Verbindungen. Und ist es ganz unklar, dann müsste man das Team mit reinnehmen. Wenn es sich auf zwei oder drei Personen bezieht, dann würde ich auch nur die sogenannten Konfliktparteien mit einbeziehen. Also sich den Konflikt einmal aufmalen, wird in der Mediation auch Konfliktanalyse genannt. Und wer hat mit wem einen Konflikt und um was geht es da im Einzelnen, wenn das offensichtlich ist? So als zweites würde ich dann entweder die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einladen oder in dem Fall dann vielleicht auch das ganze Team, je nachdem, wie groß die Teamgröße ist. Sollten die Mitarbeiter oder die Betroffenen den Sachverhalt einmal aus der eigenen Sicht frei äußern können, ohne unterbrochen zu werden, ohne dass immer jemand reingrätscht, sondern jeder und jede Person hat ihre Redezeit. Wenn es zu viele Mitarbeiter sind, wenn es jetzt ein 10-köpfiges Team ist, dann kann das auch viel Chaos verursachen. Daher würde sich dann eben ein entsprechender Fragebogen anbieten, der hochgradig vertraulich ist und es sollte nicht nachvollziehbar sein, wer den Fragebogen ausgefüllt hat, also total anonymisiert, entweder durch einen Laptop und es wird ausgedruckt und in eine Box eingeworfen, die irgendwo so steht, dass man nicht sieht, wer jetzt die Zettel einwirft. Oder aber jeder füllt das für sich mit einem Filzstift aus und alle haben aber die gleiche Farbe, damit es da keine Nachverfolgbarkeit gibt. Daraus sollte sich dann einmal das Problem identifizieren lassen. Also irgendwas, was sich zeigt, wo die Probleme sind. Und dann kann man auch ganz gut erkennen, ob es Lagerbildung gibt oder ob sich das auf Einzelpersonen bezieht. Das wäre natürlich dann schon mal ein gutes Vorgehen, um zu erkennen, worum geht's hier eigentlich. Dann ist die Frage, ja, welche Art von Problem liegt hier einmal vor? Es gibt das eine Problem, das könnte ein strukturelles Problem sein. Daher wäre die Frage zu beantworten, sind alle Rollen, Funktionen und Verantwortlichkeiten im Unternehmen oder für diese betroffenen Parteien geklärt? Sind die klar und eindeutig oder gibt es Überschneidungen? Oder sind auch die Hierarchien klar? Ist jeder klar? Also ist die, es gibt einmal eine formale Hierarchie, also das in der Regel ist es das Organigramm. Ist da alles klar geregelt? Und die zweite Frage, ist es so, wie es dort aufgezeichnet ist, ist das auch die Realität? Also ist das auch die gelebte Struktur? Das würde man über ein Soziogramm machen, muss aber nicht unbedingt, aber es ist einfach zu erkennen, ist das, was im Organigramm ist, entspricht das der Realität und wird es auch im Unternehmen oder im Team entsprechend gelebt? Wenn nicht, sind das natürlich Spannungsfelder. Dann ist natürlich die nächste Frage, ist es systemisch klar? Ist ein systemisches Problem? Das bedeutet, ist die Unternehmensidentität klar und können alle Mitarbeiter sich damit identifizieren. Beispiel, das Unternehmen sagt von sich, wir sind ein total innovativer, ein total innovatives Unternehmen. Wir bieten am besten ausgerüstete Arbeitsplätze. Wir arbeiten nur mit den neuesten Technologien. Wir machen ganz viel über für unsere Mitarbeiter und wir bieten natürlich Teilzeitmodelle, Gleitzeit oder Homeoffice-Regelungen etc. Hört sich alles wunderbar an und ganz toll, aber die Realität sieht anders aus. Es werden ständig Überstunden gemacht, es wird immer den Mitarbeitern was abverlangt, ständige Erreichbarkeit und in diese Richtung weiter. Also das heißt, das, was nach vorne hin gezeigt oder gesagt wird, wird nach hinten nicht gelebt. Dann haben natürlich die Mitarbeiter sind dann auch in einem Konflikt, weil das, was das Unternehmen vorgibt zu sein und was es nach hinten lebt, die Diskrepanzen führen einfach auch zu Spannung. Dann das nächste wäre, gibt es einen Wertekonflikt? Das wäre auch wieder, wenn ein Mitarbeiter sich mit der Unternehmensidentität oder der Gruppenidentität nicht identifizieren kann, also auch ein sehr systemisches Problem. Das nächste Problem wäre ein Beziehungskonflikt. Das bedeutet, gibt es einen Konflikt zwischen zwei Mitarbeitern oder zwischen ein paar wenigen Mitarbeitern? Also Beziehungskonflikt heißt nicht in einer Beziehung miteinander sein, sondern auch in einer Arbeitsbeziehung, also auf personeller Ebene. Und wenn das so ist, dann kann man natürlich mit den betroffenen Parteien alleine erstmal weitermachen, um dann zu erkennen, wo das Problem liegt und was eigentlich dahinter steckt. Dann gibt es noch Sachkonflikte. Die sind relativ leicht zu lösen, weil sie sich gut nachvollziehen lassen. Zum Beispiel sagt ein Mitarbeiter, ist ganz unzufrieden, weil ihm im Einstellungsgespräch, was dokumentiert wird, was ganz anderes versprochen wurde hinsichtlich der Aufgaben. Also die Aufgaben, die er jetzt machen soll, kann er sich überhaupt nicht mit identifizieren, weil es wurde ihm ja was ganz anderes gesagt. Dann könnte man, wenn es jetzt dokumentiert wäre, sagen, okay, guck mal, hier haben wir das Protokoll von unserem Einstellungsgespräch, das hatten wir doch so verabschiedet und das hatte ich auch nochmal in eine E-Mail geschrieben und dann würde sich das leicht nachvollziehen lassen und dann kann man leicht sehen, wie man damit umgehen kann. Beim Beziehungskonflikt ist es schon wieder etwas komplexer, weil gerade im Arbeitsumfeld möchten Mitarbeiter sich ja vielleicht nicht ganz so offen äußern, einfach auch aus Angst vor Konsequenzen oder dass eben davon noch was haften bleibt. Dass man sagt, ach ja, stimmt ja, der oder die hat damals ja sich in so einer Art geäußert. Das bleibt einfach im Gedächtnis. Das ist natürlich, wäre sehr unschön. Also muss die Person, die das durchführt und eben so die Räumlichkeiten müssen so vertraulich sein, dass es auch in diesem kleinen Gesprächsbereich bleibt. Also Vertraulichkeit ist da ganz, ganz wichtig, um offene Meinung erhalten zu können. Ja, hat man jetzt eine Gruppe, in der es Probleme gibt? Hat man eine gewisse Gruppendynamik oder noch schlimmer, gibt es Lager- oder Klickenbildung? Das ist relativ ungesund, einfach auch für eine Gruppe, wenn man da eine Klickenbildung hat. Und das sollte tunlichst vermieden oder möglichst schnell aufgelöst werden. Dann, wenn man das jetzt so erkannt hat und ist die einzelnen Punkte auch mal durchgegangen und hat gesagt, okay, Problem erkannt, ich habe die Konfliktparteien erkannt, wer da eigentlich involviert ist. Aber was mache ich denn jetzt? Jetzt weiß ich ja genau, was alles vorliegt. Ja, ich kenne das eigentliche Problem und wie gehe ich jetzt damit um? Da würde es sich einfach anbieten, nachdem sich ja alle mal geäußert haben, ihre eigene Position und die eigene Sicht äußern konnten in einem völlig geschützten Raum, in einer hohen Vertraulichkeit, dann ist oft schon mal so der erste Dampf raus. Ja, die erste Wut ist erstmal raus. Das Schöne ist, man hat endlich mal jemanden, der einmal zuhört. Und idealerweise hört man auch mal die anderen und kann dann nochmal besser nachvollziehen, was die Person eigentlich bewegt oder wie es vielleicht auch dazu kommen könnte oder wie eigene einzelne Sachverhalte von der anderen Person wahrgenommen wurde. Das soll einfach dazu dienen, das Ganze mal zu erhellen. Warum handelt der andere so oder warum handle ich selber auch so? Da wäre wichtig, dass es nicht zu Beleidigung oder so kommt, sollte es doch nochmal kommen. Zum Beispiel jemand sagt, ja, ich habe meine Kollegin, mit der kann man ja nicht arbeiten. Die ist so unordentlich, da müssen Sie mal den Schreibtisch sehen. was sehe ich, wenn ich den Schreibtisch schere? Das ist ja nur ein Bild, was produziert wird. Wie der Schreibtisch dann aussieht, wird ja nur in dem eigenen Kopf übersetzt. Dann das immer versuchen zu neutralisieren, zum Beispiel durch Fragen wie, okay, was sehe ich denn, wenn ich den Schreibtisch sehe? Beispiel, ist der ganz clean und leer oder ist der ganz vollgestopft und wirkt unordentlich? Beides ist nicht besser und schlechter. Das heißt ja immer, das kommt ja immer auf die Person an, die damit arbeiten muss, aber das sagt nicht unbedingt etwas über die Arbeitsqualität aus. Und dann, wenn diese erste Wut verraucht ist und jeder durfte seinen Standpunkt mal frei äußern, wäre die Frage, wie wäre es eigentlich, wenn alles in Ordnung wäre? Das zielt darauf ab, die betroffenen Personen aus dem Problem raus in eine positive Zukunft mitzunehmen. Warum? Weil sonst die Menschen dazu neigen, sich immer im Problem, dass sie weiter im Problem kreiseln, indem sie immer noch Schuldige suchen, was nichts zur Sache tut, weil das ist Vergangenheit. Wir gucken ja in die Zukunft und wollen es in Zukunft besser machen. Und um sie gedanklich damit rauszunehmen und ein positives Bild auch im Kopf zu kreieren und dann auch mit auf einen kreativen Weg zu nehmen. Dann wäre die Frage, okay, wir haben ein Bild der idealen Welt, der idealen Zusammenarbeit gezeichnet, aber wie kommen wir denn jetzt gemeinsam dahin? Und das heißt, die betroffenen Mitarbeiter sollen diesen Weg dahin mit Kreativitätstechniken, beispielsweise Brainstorming, einfach mal selber entwickeln. Die Ideen werden nicht bewertet, sondern es wird alles frei aufgenommen. Es sollte keiner gebremst werden in den Ideen und man darf auch was völlig Verrücktes machen, was in dem Moment unrealistisch ist oder gar nicht machbar ist. Aber je verrückter die Ideen sind, die man einwirft, desto mehr wird ja auch die Kreativität befeuert. Und man kann ja vielleicht von diesem total unwahrscheinlichen oder nicht machbaren Szenario eine Stufe runtergehen. Und das ist dann vielleicht schon wieder machbar. Aber die Ideen sollten nicht direkt bewertet, sondern völlig free, wenn man es aus dem Brainstorming ja auch kennt, gesammelt werden auf einem Flipchart. Und das heizt vieles an und dann wird man erstaunt sein, wie viele tolle Ideen da einfach rauskommen. Aber natürlich ist es wichtig, dass der Raum, in dem das stattfindet, also jetzt nicht nur der physische Raum, sondern der gedankliche Raum darf nicht niedergeschmettert werden aus Ängsten oder Beschränkungen, sondern die sollten in einen Flow kommen, der Kreativität, wie man das machen kann. Und dann, wenn man das gemacht hat und hat diese Ideen entwickelt, man hat vorher alles abgeprüft, Rollen, Funktionen, Strukturen, Verantwortlichkeiten, Organigramm, gelebte und formelle Struktur. Wenn man da sich durchgearbeitet hat und hat eine ideale Zukunft gezeichnet und schon einen Weg, wie man da hinkommen könnte, dann können sich alle im Team wieder darauf verständigen und das kann über ein Bewertungsverfahren gehen, in dem jeder die Möglichkeit hat, die gefundenen Ideen in einem Schulnotensystem mit unterschiedlichen Farben, also jede Person eine Farbe, zu bewerten. Ob 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die Ideen, wo die Noten am nächsten zusammenliegen und idealerweise sollten sie nicht schlechter als 2 oder 3 sein, das wären die am höchsten bewerteten Ideen. Und die kann man sich dann rauspicken und dann kann man das nochmal verfeinern. Also wenn die jetzt sagen, wäre super, wenn wir uns jede Woche mal austauschen und alle würden mal wirklich sagen, was sie denken und nicht immer diese Heimlichtuereien, ja, dass man so hinter vorgehaltener Hand spricht. Okay, das ist jetzt die Idee, aber wie setzen wir es denn um? Indem man einfach ein kurzes Meeting macht, online oder live und in Farbe, wo das einfach jeder mal sagt, wo jeder sagt, okay, was ich denke, was so angekommen ist, da muss man sich vielleicht ein bisschen reinfinden, aber da kann man dann wieder formelle Strukturen machen, um das auch in Zukunft nachhaltig zu gestalten. Das ist ja das Wichtige, in der Zukunft nachhaltig gestalten. Also jetzt nicht super, jetzt haben wir einen tollen Workshop, ein paar tolle Ideen, haben das ganz bunt bezeichnet und dann lassen wir es auf dem Flipchart und dann belassen wir es so. Weil dann werden diese Ideen genommen, bewertet, ausgewählt, verfeinert und dann kippt man sie in eine Vereinbarung, die alle Beteiligten unterschreiben. Damit klar ist, jeder hat es verstanden, das sollte vielleicht nochmal zum Schluss einmal zusammenfassend erläutert werden. Jede Person hat es gleich verstanden wie alle anderen und ist damit auch einverstanden und geht damit natürlich auch die Verpflichtung ein, das mit zu unterstützen und umzusetzen. Das Schöne ist, man muss es den Mitarbeitern ja nicht wieder runterbeten oder irgendwelche Policies aufsetzen, sondern das ist etwas, was sie selber erarbeitet haben und dann auch mittragen sollten. Beim nächsten Mal werde ich darüber berichten, wie man hier mit Querulanten umgeht oder Mitarbeitern, die sich partout sperren und immer dagegen sind. Ja, vielen Dank und bis bald.